Hallo und herzlich willkommen zum 170. Pencast. Wir hassen Filme. Diese Woche ist zum dritten Mal unser jährliches Halloween-Horror-Special. Herrlich. Wir reden über zwei absolute Klassiker des Genres, die aber eigentlich extrem unterschiedlich sind. The Texas Chainsaw Massacre von 1974 und Jaws, der weiße Hai von 1975. Mein Name ist Malte Springer und ich spreche diese Woche mit Horst Lukas Diesse.
Hallo.
Und Max Ole von Raison.
Hallo.
Ja, Christian kann leider ausgerechnet zum Halloween-Cast nicht dabei sein. Dabei ist er ja eigentlich die größte Gruselgestalt hier im Cast. Ejo! Da geht's schon los. Er ist im Urlaub. Während wir hier bei Nacht und Nebel alte Horrorfilme gucken, alleine in unserem Zimmer, chillt er noch mal im sonnigen Portugal. Ja gut, so ist es manchmal im Leben. Wärt ihr auch jetzt gerade gerne in Portugal?
Weiß nicht, nicht so lange Christian auch da ist.
Ja. Ich habe ja gehört, er hat ja aber den Weg, den eigentlich so schliefenplanmäßig, ist er ja über Holland dahin geeiert, ne, glaube ich.
Irgendwie. Ja.
Also Holland wäre jetzt frei, da würde ich gerne mal wieder hin, eigentlich zum Beispiel auch. Also ja, doch auf den Spuren des Christian Eichler.
also hinterherreisend.
Ja,
aber wenn man da seinen Bildern trauen kann, die er geschickt hat, sehr kleine Biere. In Portugal.
Mega klein, ganz ehrlich.
Ja.
Und alles schwarz-weiß.
Aber da stand auch ganz ehrlich, ich habe mir das Bild ein bisschen länger angeguckt und da stand auch irgendwas mit Mini auf der Flasche. Also vielleicht hat er da auch einfach im Supermarkt einen Fehlgriff getätigt.
Das kann sein. Das ist natürlich.
Und er ist immer einer,
zu tun.
Er ist immer einer für eine schnelle Story, die sich auch verkauft auf Instagram. Insofern.
Ja. Weiß das stimmt, nicht. Er hat so ein bisschen das Instagram-Face auf den Urlaubsfotos, oder? Ich glaube, er macht so 8 und sucht sich dann das Beste aus.
Ich glaube, er macht gar keins. Ich glaube, er lässt die machen.
Würde ich auch denken eigentlich.
Weil es ist zu gut belichtet meistens, als dass es von ihm sein könnte.
Und er belichtet manchmal sonst eigentlich. Naja. Ja, schade, dass er nicht da ist. Er verpasst dann natürlich den riesen Mummenschanz, ne, den wir hier auch veranstalten hier in Deutschland.
Aber ich finde es sehr schön, wie wir es mal wieder geschafft haben, uns so um so richtige Horrorfilme rumzudrücken.
Ja, das zieht sich ein bisschen durch,
ja. Weil wir das ja, wie ihr da draußen auch wisst, alle nicht leiden können eigentlich, dieses Genre. Und jetzt halt einfach, ja, dann nehmen wir halt zwei von irgendwie 74 und 75. Das kann ja noch nicht so schlimm sein.
Ja. Und der eine ist ein Thriller.
Also, das eine ist kein Horrorfilm.
Na doch, das gilt schon als Horrorfilm durchaus, wenn man da zumindest laut Wikipedia, aber stimmt, das ist schon der dritte Halloween-Cast, wie gesagt, und trotzdem haben wir uns noch keinmal so einen richtigen Ekel-Slasher oder so uns mal gegeben und da bin ich auch ganz froh drum, mal sehen, wie lange wir uns da noch drum rumwinden können, wir wollen ja vielleicht auch mal, wie heißt der, Funny Games oder so mal machen demnächst, steht auch auf der Liste, da auch außerhalb des Horrorcasts wird es dann vielleicht mal eklig für uns. Naja, ja, wir stehen alle nicht so auf diese Ekelfilme, aber ich weiß nicht, ob das schon mal gefragt wurde, ist ja auch egal, ist ja schon ein Jahr her. Steht ihr ja dann, mögt ihr dann auch nicht Halloween an sich oder seid ihr mehr so Halloween-Grummel oder so doch passionierte Kindererschrecker? Freut ihr euch das ganze Jahr drauf, dass es im Supermarkt wieder die lilanen Möhren gibt?
Also das schon, aber ich wusste nicht, dass die was mit Halloween zu tun haben. Ich dachte einfach, die gibt's nur.
Na, ich kaufe dann immer diese, es gibt ja aus Halle in Sachsen gibt's auch die Halloween-Kugeln. Kennt ihr die? Diese Schoko-Dinger?
Nee? Hallo oder Halloween?
Ich glaube, die heißen, eigentlich wäre die Halloween ausgesprochen, glaube ich, tatsächlich. Ah. Daher kommt das, meine ich auch. Nee, ich bin überhaupt kein Halloween, ich würde nicht sagen, hab da irgendwie eine Antipathie gegen, es gibt ja so Leute, das ist gar nicht Teil unserer Kultur, das kommt aus Amerika und so, das interessiert mich, ein Scheiß, so ehrlich gesagt, ganz ehrlich, so weiß ich nicht. Jesus ist auch nicht in Deutschland geboren und ich freue mich dennoch über Geschenke. Mal. Ja gut, der Einzige, der geboren ist König Fußball, auch das nicht wirklich. Ja, ich weiß nicht, wenn man das so ein bisschen größer aufzieht, aber ich weiß nicht, im Gegensatz zu Silvester, wo ich schon immer so ein bisschen hinterher bin, zu schauen, dass man da eine schöne Feier zusammen kriegt, ist es mir bei Halloween, ist nichts, was wirklich im Kalender steht. Ich werde eigentlich jedes Jahr wieder davon überrascht eigentlich, deswegen passiert meistens wenig.
Ja.
Ich erinnere mich an das eine Halloween, ich glaube, das war auch das einzige Mal, wo wir, ihr wart in Freiburg, das so wirklich mal ein bisschen ausgiebiger gefeiert haben, als wir diese ganzen Hotline-Miami-Charaktere mit diesen Tiermasken und College-Jacken verkleidet und ein Ghetto-Blaster durch Berlin getingelt sind. Das war mal ganz geil. Ja, aber sonst weiß ich nicht, was soll
das? Gut, aber das kannst du auch an jedem beliebigen anderen Tag machen.
Ja, das macht Spaß. Stimmt.
Also,
was soll das mit den Kostümen?
Ja, also für mich ist es auch eher nix. Ich Ja, keine Ahnung, wir haben das auch früher nicht gemacht. Also als wir klein waren, oder vielleicht ist man ab und zu mal so um die Häuser gezogen, um halt ein bisschen irgendwie, ja gut, ist halt gratis Süßkram.
Ja.
Aber so an sich, so was, weiß ich nicht. Obwohl ich finde es ganz witzig, weil ja jetzt, also nächste Woche jetzt, ist ja der Dienstag dann ein Feiertag wegen hier.
Ja, Luther.
Martin Luther, ne? Und ja. Der ist nämlich hier jetzt im Süden tatsächlich zum 500. Jahrestag auch ein Feiertag, weil das ist ja normalerweise einer, den nur die protestantischen Bundesländer quasi kriegen. Ja. Insofern, ja gut, also ich persönlich habe jetzt nichts, weil ich auch am davon, weil ich auch am Feiertag arbeite, aber ist schön, dass die anderen zu Hause bleiben
dürfen. Man kann sich auch mal für andere freuen.
Ja, also in Berlin verhält es sich ja ähnlich. Grundsätzlich würde ich natürlich abschließend vielleicht nochmal sagen, ist es, warum nicht mit Verkleidung Bier trinken, ne? Oder irgendwie andere Sachen.
Ja.
So, ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ist mal was anderes, ne? Sag ich mal.
Ja, ich hatte ja Halloween eigentlich abgeschworen, persönlich. Ich bin ja gerne nochmal zurück zum Supermarkt. Ich gehe ja gerne durch diese Spezialsegmente immer gerne durch. Und da gibt es ja noch diesen ganzen Halloween-Kram dann immer. Und ich einmal, das war vor 3 Jahren, glaube ich, habe ich mir dann eine Halloween-Kürbissuppe aus der Dose gekauft. 79 Cent, glaube ich, damals. Ich dachte mir, das kann so schlecht nicht sein. Das war das Ekligste, was ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Seitdem, dann habe ich ein paar Jahre Pause gemacht. Aber jetzt habe ich tatsächlich auch irgendwie ein paar Freunde mit Kindern. Hast du dir jetzt
wieder eine Suppe gekauft?
Nee, jetzt aber sich mal so zum Kürbisschnitzen treffen auf einen Sonntag oder so. Also ich meine, Halloween ist ja Dienstag, aber trotzdem so ein bisschen vorbereiten, ein bisschen das Haus dekorieren oder auch mal durch die Straßen ziehen. Ist schon wieder ganz cool, wenn so, also ja, halt mit Freunden und eventuell auch mit Kindern, da macht es mir wieder Spaß. Aber ich würde jetzt nicht selber die fette Party schmeißen oder so. Oder,
Also was ich mache ist...
Verkleiden ist auch sehr anstrengend.
Ja, so in so einem Rahmen, sage ich mal, dann klar, dann geht das schon. Ich hab ab 14, meinem 14. Lebensjahr angefangen hat, zu Halloween Tankstellen zu überfallen. Einfach.
Ja,
und es klappt ganz gut. Es ist besser mir da so ein bisschen die Urlaubskasse auf, eigentlich immer so. Und ist eigentlich auch immer ein bisschen, ist auch immer geckig und so, wenn ich weggehe, dann schmiere ich dann immer auch noch so ein bisschen Zahnpasta an diese automatischen Schiebetüren.
Damit es ein Witz war.
Wenn da einer dann, weiß ich nicht, da fässt keiner an, aber es ist für mich so ein Ritual einfach.
Ja, es wäre schön, wäre geil, wenn Halloween so ein bisschen so The Purge wäre, wie in diesem Film. So, wir sind eh schon alle verkleidet,
dann total kann man eigentlich
mal einen Abend einfach mal so alle kriminell werden. So, ich meine, man wird nicht erwischt, man hat eine Maske auf, im besten Fall.
Ja, bombensicher.
Wäre doch nicht schlecht. Na gut, kommen wir mal zu den Filmen. Wie gesagt, zwei Horrorfilme dieses Mal, beide definitiv irgendwie wegweisend fürs Genre, aber halt komplett am anderen Ende des Spektrums. Also Texas Chainsaw Massacre ja wirklich auf dem Mini-Budget gedreht, No-Name-Schauspieler und selbst als er dann fertig war, also wollte ihn eigentlich niemand veröffentlichen oder ins Kino bringen. Auf der anderen Seite dann eben Jaws, so der gilt als der allererste Blockbuster, hat Hollywood revolutioniert, was auch so Werbestrategien angeht, Marketing, hat alle damaligen Geldrekorde, Zuschauerrekorde gebrochen, Oscar-Nominierung. Ja, und trotzdem haben beide Filme so ihre Spuren hinterlassen. Finde ich schon ganz, ganz interessant. Waren euch die Filme schon bekannt? Ich bin ja einer so der 5 Menschen, glaube ich, die noch nie Jaws geschaut haben, auch als Kind nicht.
Ja. Ich habe jetzt tatsächlich Texas Chainsaw Massacre zum allerersten Mal gesehen und Jaws habe ich, glaube ich, vor Urzeiten schon mal gesehen. Also ich konnte mich obwohl da bin ich mir auch gar nicht so sicher, weil so ein paar Szenen kennt man ja eh. Und da weiß ich immer nicht, wenn es so lang her ist, also weil wenn ich den gesehen habe, dann locker vor irgendwie 10, 11, 12 Jahren. Und da weiß ich es gar nicht mehr genau, ob ich ihn wirklich gesehen hatte oder halt nur irgendwann mal irgendwie The Greatest Scenes from und warum oder so. Aber ja, habe ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal wieder geguckt und ja.
Ja, ich hatte Jaws schon geguckt, der weiße Hai. Texas Chainsaw nur die Neuverfilmung, die es dann irgendwann mal gab. Irgendwie so, weiß ich nicht.
Ach,
ja. Ich weiß nicht so. Irgendwann mal nachts, wie eine dieser üblichen Eskapaden. Man kommt besoffen nach Hause, macht, als ich noch einen Fernseher hatte. und dann irgendwie, dass ich das so reingedingst. Nee, aber das Alte kann ich nicht. Und insofern, ja, gab's da auch für mich was Neues zu bewundern.
Ja, dann fangen wir doch auch mal mit dem direkt an. Wir gehen wie immer chronologisch vor und starten mit The Texas Chainsaw Massacre.
Kommen Sie für den nächsten Urlaub doch mal nach Texas. Wir haben Barbecue, Erdölförderung, Petrochemie, Landwirtschaft, American Football, Dallas Cowboys, Houston Rockets. Barbecue, habe ich Barbecue schon gesagt, haben wir auch. Kettensägen. Tourismus. Grenze nach Mexiko. Lone Star State. Kommen Sie doch mal nach Texas. Reis, Mais, Hafer, Gemüse bauen wir alles an. National Monument. Haben wir eins. Barbecue. Kettensägen. Todesstrafe. 14% sind die Kinder ohne Krankenversicherung. Kommen Sie nach Texas.
The Texas Chainsaw Massacre ist ein amerikanischer Horrorfilm, wer hätte es gedacht, von 1974. Regie geführt hat Toby Hooper, der hat sonst eigentlich nicht so viel gemacht. Der hat noch Poltergeist gemacht, der, glaube ich, relativ erfolgreich in der Szene war. Aber eigentlich so, ja, so sein großer Film ist auf jeden Fall The Texas Chainsaw Massacre gewesen. Sehr viele unbekannte Schauspieler aus Texas hauptsächlich, wo der auch gedreht wurde. Und ja, es ist vielleicht jetzt die schnellste Zusammenfassung, die wir je hier haben werden. Fünf Freunde, unter anderem ein Geschwisterpaar, fahren zu dem alten Haus ihres Vaters und dann werden sie nach und nach abgeschlachtet. Das ist eigentlich, das ist das, was passiert. Ja.
Ärgerlich, ne?
Ja, das ist unangenehm. Ja. Was ein ganz normaler Roadtrip werden sollte, wurde ein nicht ganz so normaler Roadtrip. Und ja, also viel mehr, also mehr passiert wirklich nicht. Also die Story ist dünn, darum geht's aber auch da gar nicht. Was ich persönlich ganz witzig fand, ist, dass man da halt schon so, gerade wenn man so ältere Filme guckt, die so ein bisschen auch ein Genre dann ja nicht unbedingt begründet haben, aber so diese Herangehensweise revolutioniert haben, wie man da die ganzen Sachen sieht, die man eh schon kennt und eigentlich gewohnt ist, als Klischees abzutun. Und sich dann aber halt immer wieder bewusst wird, ja gut, aber die haben es wahrscheinlich als Erste gemacht oder so. Wie ging's euch mit The Texas Chainsaw Massacre?
Ja, also ich finde, die Zusammenfassung hätte noch so drei Worte länger sein können. Von einer Kannibalenfamilie hättest du noch anhängen können ans Ende, denn das ist ja...
Ich wollte nicht spoilern.
Ach so, das ist aber an sich ja auch jetzt nicht wirklich, aber egal. Auf jeden Fall hier kein übernatürliches Monster, sondern natürlich der menschliche Horror wird hier beleuchtet. War viel zu brutal für die damaligen Geschmäcker. Wie gesagt, die Leute haben sich beschwert noch und nöcher, so viel Gewalt, wie kann man nur. Klar, du sprichst schon an, man ist so ein bisschen, ja, dann versucht zu sagen, ach, ist das platt. Aber ist es natürlich nicht. Und wenn man sich dann so ein bisschen zurückversetzt ins Jahr 1974, ach, kann ich mich noch gut dran erinnern, damals war alles besser. Klar. Fand ich den echt ziemlich genial teilweise, vor allem den Anfang. Ich fand das super cool, wie das so direkt von Sekunde 1 so als News-Story so inszeniert wurde. Das zieht sich ja auch so ein bisschen als politische Message durch den Film. Es soll ja so ein Kommentar darauf sein, laut Regisseur, dass die Gesellschaft verroht durch zu viel Gewaltdarstellung in Nachrichten und im Fernsehen. Und so fängt der Film auch an, dass er nämlich direkt so ein super ekliges Leichentableau, was jemand auf dem Friedhof aufgebaut hat, direkt mal in die Nase drückt und dann halt ein Nachrichtensprecher, der das kommentiert und dann auch noch über die anderen schrecklichen Sachen, die so in der Welt passieren, einfach berichtet und alles irgendwie eklig und Und da wird, finde ich, von Sekunde 1 so eine super geile, creepige Stimmung erzeugt. Ja. Und ich war auch schnell drin und der Film geht ja auch nur 84 Minuten. Was dann kommt, ist recht erwartbar. Das ist zumindest auf Expositionsebene. Dann hast du ja so 20 Minuten mit rumgedümpelt, bevor dann das, ja, Schlachten anfängt. Und da gibt's dann schon so dieses typische Foreshadowing. Also zwei Filme, die mir direkt eingefallen sind, die wir jetzt in letzter Zeit besprochen haben, sind so das Baco-Experiment und oder Get Out. Dieses, ja, es passiert auch schon was Komisches, bevor dann der eigentliche Horror losgeht. Und hier ist es halt dieser verrückte Anhalter, den sie mitnimmt, der ja natürlich auch eine Relevanz hat dann später und auch, dass sie eben an diesem Schlachtvieh vorbeifahren. Ja. Und das ist natürlich eine sehr direkte Metapher. Ja. Irgendwie, das ist ja dieses englische Sprichwort, like cattle to the slaughter, irgendwie, ja, also wie diese Kühe fährt natürlich auch diese Gruppe junger Erwachsener dann ihrem Tod entgegen. Das ist natürlich sehr auf die Nase gebunden, aber trotzdem jetzt auch nicht, also das setzt so ganz gut den Ton an, finde ich, oder?
Ja, ich meine, Da ja, ich meine, das ist ja nicht ein guter Film, war ja, glaube ich, auf diese schon ja der erste in der Form, der sich dieses Teenie-Gruppe von Teenies oder was weiß ich oder Twents wird dann umgenietet auf brutale Art und Weise. Ich meine, ich weiß nicht, das wurde doch billionenfach bis heute kopiert. So, das ist, und wenn man sich das so anguckt, das ist ja auch immer ein geiles Setting, weil das ja auch arschgruselig ist und vor allen Dingen ist es halt noch gemeiner, wenn man halt die ganze Zeit weiß, ja Leute, ihr macht es alle nicht lang, ne? Also das ist auch, ich finde, der Film, und das hast du ja auch schon angesprochen, Malte, macht das halt auch, dem gelingt das halt auch sofort, so, dass man gleich merkt, oh nee, oh Gott, oh Mann, oh nee, und dann ja, die Kühe, ja, das seid ihr. Das finde ich schon auch, mir fällt es halt grundsätzlich schwer, mich wirklich so einem Film so zu öffnen, weil ich das so hasse, so doll. Ich hasse das, so mich zu gruseln die ganze Zeit, bei so Horrorfilmen, so Thriller kann ich mir gut geben, auch sowas wie 7 oder so, aber immer darauf zu warten, dass dann irgendwer zersägt wird oder ungefähr, das ist mir ist so anstrengend. Dafür kann der Film aber nichts. Ich finde, der funktioniert ja. So, das ist ein gut gemachter, das ist ja an sich super. So, und ich finde, dass man da eigentlich wenig zu meckern hat in dem Sinne. So irgendwie kann da, ja, weiß ich nicht. Heute sag du mal was.
Ja, wenig zu meckern ist ein ganz gutes Stichwort. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so diese alten Schinken bespricht, aber ich würde schon sagen, ein bisschen mehr hätte man für die Story schon tun können, aber ich sehe es auch ein, dass es nicht darum ging, so, und dass deswegen da weiß nicht, ob Abstriche, aber dass ich da so entschieden wurde, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen auch. Mhm. Ich fand es trotzdem schade, weil es ein bisschen... Es ist sich auch wenn man das selber erfindet, quasi ein bisschen zu leicht gemacht, dass du halt einfach sagst, okay, diese drei Leute, die da ihr Unwesen treiben, die sind halt einfach wirklich bad shit crazy.
Ja. So,
die sind halt einfach völlig psychopathisch durchgedreht und da ist kein Fünkchen Rationalität oder Empathie mehr vorhanden, sondern das sind wirklich einfach irgendwie Monster von Menschen. Finde ich ein bisschen schade. Aber, keine Ahnung, es macht den Film auch nicht unbedingt schlechter. Ich hatte schon, Spaß hatte ich dabei nicht, weil ich auch das nicht mag, dieses Genre. Aber ich kann schon da einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, das ist schon gut gemacht. Also allein die Tatsache, dass man heute jeden Slasher-Film, den man heute zu sehen bekommt, dass der eigentlich immer noch genauso aufgebaut ist, spricht schon Bände dafür, was die da für eine Formel gefunden haben, wie man da sowas inszenieren kann und sollte, wenn man es machen will.
Interessant ist jetzt in dem Kontext, ich habe ja auch wie Malte angefangen, die Serie Mindhunters zu gucken, und die spielt ja meines Erachtens nach auch in den 70ern, und da geht es ja um so zwei FBI-Agenten, die versuchen, psychologische Profile eigentlich zu erstellen von Serienmördern, denn das gab es so vorher nicht. Vorher war es eben so, dass man sich eher gedacht hat, ja, das sind einfach Freaks und also komplette Psychopathen, sind sie ja auch, aber da gibt's, sie sind quasi einfach nur das personifizierte Böse, und da muss man
Muster
sie nicht...
Ohne Muster quasi.
Genau, ja, richtig, ohne Muster, und da gibt's auch keine irgendwie, kann man keine Zusammenhänge herstellen, warum und so weiter. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass natürlich so eine Art Film auch daraus entstanden ist, dass man eben auch viel nicht wusste, möglicherweise, dass man sich gedacht hat, und ich glaube, gerade die 70er waren ja auch so eine Zeit, glaube ich, auch so, wo so diesen bekannten Serienmorden und so weiter, ich glaube, da ging einiges ab. Ja, was mich jetzt an der Stelle dann fragt, ist, warum man das bis heute durchzieht, weil man heute eigentlich mehr weiß, so, und einige Horrorfilme heutzutage immer noch dieses Schema abfahren, weil das ist, was du gesagt hast, heute ist für mich auch immer ein Kritikpunkt, weil mir das auch immer ein bisschen zu langweilig ist. Ich muss halt nicht sehen, dass der Psychopath noch irgendwo eine andere Seite hat, weil eigentlich ist mir das auch so ein bisschen egal, aber wenn so Leute einfach nur so komische Kreaturen sind, dann würde ich mir lieber... Dann guck ich mir lieber Herr der Ringe an. So, die Orks sind halt böse. So, das reicht mir. Aber wenn da welche Menschen da rumrennen, so wirklich im Haus, dann weiß ich nicht. So.
Oder mal ein Hai mit einer
Kettensäge.
Die Bösen hier sind ja wirklich so entmenschlich, dass kann auch ein Hai sein. Das wäre dann halt nur dümmer, aber halt nicht unbedingt unrealistisch. Nee, aber es ist, um etwas zu begründen, das heißt ja dann auch irgendwie gleichzeitig, dass das Genre dann noch total in den Kinderschuhen gesteckt hat, und das war ganz cool, das zu sehen irgendwie, weil das positiv als auch negativ man das dem Film irgendwie auslegen könnte. Aber was begründet der? Also der maskierte, gesichtslose Killer, so ein bisschen als Horror-Trope, irgendwie dann natürlich eine Gruppe junger Erwachsener, die halt ja an einem abgeschiedenen Ort sind ja, und
sich kennen. The Final Girl-Trope auf jeden Fall.
Final Girl, klar, gibt's natürlich auch, da wurde ja mal so ein Horror-Spuk gemacht, der The Final Girl ist, der übrigens gar nicht so schlecht ist. Und der Film macht aber auch trotzdem sehr viel gut, jetzt mal außerhalb dieser Tropes. Also ich finde optisch, fand ich, den hat der total viel rausgeholt aus diesem Mini-Budget. Also diese Optik des verlassenen Hauses, dieses der Ort des puren Bösen, so da, auch das zieht sich ja immer noch durch, also durch tausend Serien, also durch jede Crime Show, also von Hannibal bis True Detective irgendwie, da Staffel 1 am Ende.
Stimmt.
Das ist schon einfach, ne, du kommst in ein verlassenes Haus rein, aber da leben noch Leute und es ist halt so richtig ekelhaft dekoriert einfach und jedes Detail ist halt nochmal irgendwie ein Creep-Faktor und das ist schon auch cool, aber teilweise ist es dann natürlich, da hat es auch so den Touch des Lächerlichen dann, wenn man das halt heutzutage guckt, also diese viel zu langen Verfolgungsjagden, wo er wirklich durchgeschrien wird auch einfach, also wirklich, wir hatten, also Jamie, meine Freundin, hatte Besuch und mit Leuten, die zum ersten Mal uns in der Wohnung waren und ich saß im anderen Zimmer und hab diesen Film geguckt. Und, ja, was macht dein Freund? Ja, der guckt Texas Chainsaw Massacre. Ach so, ja, und dann halt dieses, dann, und in dem Film wird der 30 Minuten einfach nur gekreischt und dann, das war ein bisschen peinlich. Ja. Würde ich einen Abend zum Vergessen. Nee, aber dann auch, wie er dann irgendwie, sie läuft die Treppe hoch, irgendwie, also die Frau, die verfolgt wird, und der Kettensägenmann ist so wirklich so zwei Schritte hinter ihr und sie joggen einfach so drei Runden durchs Haus, weißt du? Ja. Dann springt sie durchs Fenster, dann guckt er nochmal raus, dann läuft er die Treppe wieder runter, dann noch drei Runden durch den Garten. Das ist halt echt, also das sind so Szenen, die damals verständlicherweise die Leute halt echt zur Ohnmacht getrieben haben, aber die mich heute halt gähnen und auch lachen lassen
gleichzeitig. Ja, das ist absolut so. Ich meine, da merke ich ja aber mittlerweile bei mir selbst so bei meinem eigenen Zuschauerverhalten, dass ob es lange Verfolgungsjagden, lange Kampfszenen, Sachen, die ich früher als spannend empfunden hätte, heutzutage wirklich, die Leute sollen sich da nicht so viel Zeit lassen. So, ihr könnt das mal kurz machen, um mir so einen kleinen Kick zu geben, aber dann reicht's auch wieder. Mhm. Und hier ist das natürlich wirklich so. Also ich meine, in der Neuverfilmung erinnere ich das auch so, also dass er zum Ende hin, rennen die da irgendwo lang und dann, ja, dann ist er hier und dann da und dann und ja, denken wir so, ja gut, Leute, jetzt, was denn nun?
Mach ich nochmal einer lang. Es ist halt auch einfach, ich meine, gut, zum Ende hin ist sie ja schon irgendwie geschwächt und so, aber keine Ahnung, habt ihr mal versucht, mit einer Kettensäge zu rennen?
Ja.
So, aber das ist doch das aber ist auch ja keine elektrische, ne? Das ist ein Benziner. Das ist ein reiner Benziner.
Das ist ein Verbrennungsmotor.
Ja, doch. Und also sie ist ja jung und fit. Also also weiß ich nicht.
Ist das nicht aber auch so ein Ding aus, was sich vielleicht auch eben basierend auf Texas Chainsaw Massacre so auch so nicht so auch so durchgezogen hat durch diese Horrorfilme, dass so diese Typen immer viel zu stark sind eigentlich und irgendwie zu groß und sperrig. Also das, da gibt's ja schon auch, ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt immer mal wieder. Also ich weiß nicht, welche, was fällt mir gerade ein? Mir fällt gerade nur ein, so ein Horrorfilm ein, den ich nie gesehen habe. Irgendwie Bloody Valentine, wo so ein Grubenarbeiter bringt, der irgendwie, weißt du, seit 50 Jahren im Bergwerkhaus bringt alle um. Egal, aber ja.
Klar,
ja,
natürlich Jason ist das natürlich, Quatsch. Freddy Krueger und so, die sind ja alles diese Beispiele für. Und das ist ja an sich auch schon ein Anzeichen dieses Genres, dass eben er immer einen Schritt hinter ihr ist. Ja. Ne? Und dadurch kommt ja der Horror, dass der Böse immer einen Schritt, also immer da ist.
Ja, und ich glaube auch, dass du ihn auch körperlich nicht überwinden kannst. Ich glaube, das ist auch wichtig wahrscheinlich, ne? Also, dass du dem völlig ausgeliefert bist eigentlich, ja.
Ja, aber ich habe, wo ich dann mehr das Problem mit habe, ist dann das Stichwort wieder politische Message. Da würde mich eure Meinung mal interessieren, weil das ist ja irgendwie so das alte Paradoxon irgendwie. Das zieht sich auch nicht nur durch dieses Genre, auch durch andere. So kann ein Kriegsfilm auch ein Antikriegsfilm sein, haben wir ja öfters mal drüber geredet, obwohl er eben auch Kriegsbilder zeigt. Und hier ist auch so, ja, wir wollen darauf hinweisen, dass es halt zu viel Gewalterstellung ist in den Nachrichten, indem wir euch viel zu viel Gewalterstellung einfach vor auftischen. So, geht das oder ist das widersprüchlich oder kann man das so sehen? Ist das dann eben Mittel zum Zweck und darf der Film das oder darf sich der Film das auf die Fahne schreiben, politisch zu sein?
Nee.
Ah, das ist für mich also immer so schwierig.
Ich habe eine Sache, fand ich sehr interessant, die ich gelesen habe, ist, dass es so ein bisschen ein Film eigentlich gegen den übermäßigen Fleischkonsum der Menschen wohl sein kann, weil Toby Hooper wohl tatsächlich während der Dreharbeiten irgendwann aufgehört hat, Fleisch zu essen, also danach Vegetarier war. Und das ist so ein bisschen halt so die Gegenüberstellung ist, ja gut, wir fahren hier an diesen ganzen Kühen vorbei, die geschlachtet werden sollen und das interessiert uns nicht die Bohne. Und wenn dann aber Menschen quasi abgeschlachtet werden wie Tiere, dann ist es auf einmal schrecklich. Weiß ich aber nicht, ob ich das so, also die Message an sich würde ich vielleicht sogar unterschreiben, aber ob ich das dem Film jetzt unbedingt zutrauen würde. Wo ich dir aber recht gebe, Malte, ist, dass es halt an sich nicht geht, dass du sagst, ja, wir wollen irgendwie ein Statement setzen, dass die Gesellschaft zunehmend verroht. Und deswegen guckt euch mal diesen Film an. So, das funktioniert dann halt irgendwie nicht.
Nee, also das würde ich dem Film, also das mag sein, dass man sich das auch noch so dazu gedacht hat, um dem Ganzen noch so eine politische Dimension zu geben. Aber ich finde, die ist, kann man hier ein bisschen, also ich würde die hier auch für mich selber außer Acht lassen, weil das, und dann ja auch letztendlich, ja, es wird ja dann auch nur gezeigt, guck mal, da sind jetzt welche verroht. Also wenn man sich mal darauf einlassen will, dann ja, sagt ja auch gerne, guck mal, deswegen ist das so, weil ich meine, what the fuck? Also wir wissen ja mittlerweile der auch Film, alle, ich meine, zu der Zeit war es sicherlich anders. Hier, ich meine, bis vor 10 Jahren hat man ja auch noch gesagt, irgendwie, dass Killerspiele die Leute zu Mördern machen, weil wir ja heute alle wissen, was auch Schwachsinn ist.
Naja. Ich finde, wenn man halt sagt, wir wollen eine Problematik aufzeigen, dann muss man auch irgendwie eine Lösung präsentieren.
Ja,
eben. Zumindest einen Ansatz. Oder zumindest irgendwie dann einen Schritt weitergehen. Das macht der Film nicht. Trotzdem kann ich abschließend sagen, dass ich den trotzdem sehr guckbar finde. Ich finde, den kann man sich sehr gut mal geben. Der hat eine schlanke Laufzeit und wie gesagt, hier wird mit wenig Mitteln viel gemacht. Ich fand das Setdesign super. Ich fand auch ein paar richtig, richtig starke Kamerafahrten waren hier drin. Also visuell top. Und auch gegen Ende so ein paar Schlüsselszenen haben mich dann auch echt gekriegt. Also dieses Bild, das ist ja dann nicht nur ein Kannibalmörder, sondern es ist ja so eine Familie, so dieser Clan. Und dann gibt's ja so eine Szene, wo dann am Abend, beim Abendessen, so am Esstisch, so das blonde Mädchen sitzt gefesselt am Esstisch und die Kannibalen, essen einfach irgendwie was Leckeres und wollen eigentlich eine gute Zeit haben. Sie wacht auf, fängt voll an zu schreien und sie so, hey, stör uns mal nicht beim Essen. So, das war so, da gab's ein paar ganz coole Einfälle, auch wenn man dann, die wenigen Mittel oder das Alter oder vielleicht auch die, ja, dass es noch nicht ganz so ausgereift war, das merkt man dann schon in den längeren Horror-Szenen.
Ja, ich glaube, was dem Film gut getan hätte, vor allen Dingen, wenn wir jetzt dann gleich über Jaws reden, ist einfach noch eine gehörige Prise Humor damit rein. Weil da in dieser Szene, die du gerade ansprichst, wo die alle am Esstisch sitzen oder in der Szene, die direkt darauf folgt, gibt's ja durchaus dann auf einmal so ein bisschen visuelle Comedy da mit drin, auf eine sehr perfide Art und Weise. Und das funktioniert aber total. Und das habe ich aber vorher ein bisschen vermisst. Also weil zu dem Zeitpunkt ist man überhaupt nicht mehr in der Lage, das überhaupt als Witz eigentlich wahrzunehmen. Ja. Weil man darauf nicht vorbereitet ist. Und ich glaube, das hätte dem Film echt gut getan. Da gibt's am Anfang gibt's so ein bisschen, während halt die Twins, wie wir sie jetzt nennen wollen, bitte, sich so ein bisschen unterhalten und da ist mal der ein oder andere Gag dabei, so. Aber so da in dieser einen Szene schafft er es sehr gut, halt so Horror und Comedy zu mischen und dann funktioniert's irgendwie voll, weil das irgendwie was sehr Komisches halt ist, gemischt. So.
Ja.
Und das hätte, davon mehr hätte dem Film sehr viel, sehr gut getan. Aber ich hab's trotzdem auch, also ich fand den schon, ich fand's teilweise schrecklich zu gucken, aber war okay. So, also, ist schon, also man sieht schon relativ leicht, wo dieser Klassikerstatus herkommt.
Ja, Texas Chainsaw Massacre. Am Ende doch nur ein Film für Tierschützer. Was sagt ihr, wenn ihr den Film gesehen habt, wenn ihr eine Meinung loswerden wollt? Wir geben natürlich wie immer keine Punkte bei Klassikern. Dann könnt ihr uns das schreiben an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum zweiten Film und das ist Jaws, der weiße Hai.
Ich schwimme im Meer. Das Wetter ist super. Die Sonne scheint. So, was ist? Da ist was unter mir. Da schwimmt was. Ein Hai. Er taucht auf.
In der Welt gibt es nichts, was weicher und dünner ist als Wasser. Doch um Hartes und Starres zu bezwingen, kommt nichts diesem gleich. Dass das Schwache das Starke besiegt, das Harte dem Weichen unterliegt, jeder weiß es, doch keiner handelt danach. Lao Tse? Irgendwer?
Der weise Hai.
Ja, Jaws. Zu Deutsch der weiße Aal. Ein Fisch wie ein Auto. So groß ist er am Ende.
Wow.
Der weiße Hai. Ist ein Thriller oder der erste, so der so ein Film, der eigentlich diese so Tierhorrorreihe quasi ins Leben geholt hat. Tatsächlich Regisseur war niemand geringer als Steven Spielberg. Dazu John Williams ist schon mal, der die Musik dazu beigesteuert hat, ist schon eine ziemlich krasse Nummer, basiert auf einem Roman, der sich tatsächlich auch mit Haiangriffen da auseinandergesetzt hat, die irgendwie zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattgefunden haben. Und ja, Kamera ist auch jemand. Wir haben ja mal die Anfrage ach, bekommen, dass wir mehr über die Crew reden. Deswegen habe ich mal eben lange recherchiert. Es gab die Kamera war der Hai. Der Hai hat auch gedreht. Der Hai namens Bill Butler. auch eine Menge. Also hier einer flog über das Kuckucksnest. Eine Frau sieht rot. Mhm. Irgendwie alle Rocky-Teile ab dem zweiten. Und natürlich, ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ne? Wer kennt den nicht? Oh. Ist klar, kennen wir alle. Ich glaube, den kenne ich sogar wirklich. Naja, und Hotshots vor allem. Also genau, der hat auf jeden Fall Hammer viel auch danach noch weitergemacht, für die, die es interessiert. Wer spielt mit? Roy Scheider, den ich immer mit James Woods irgendwie im Kopf verwechsle. Robert Shaw, Richard Dreifuß. drei Füße. So. Lorraine Gary, Murray Hamilton als Bürgermeister Vaughn, das wollte ich irgendwie separat noch erwähnen. Ja, gute Leute, alle ein bisschen abgehalftert, solche Leute würden heute nicht mehr ins Kino kommen. So, was passiert im Film? Zur Handlung, geht los. Wir befinden uns im Badeort, im hübschen Badeort, im sonnigen Badeort Amity. Und ja, was passiert? Man wird es kaum glauben, eine Schwimmerin wird durch einen Hai getötet und daraufhin drängt Roy Scheider als Polizeichef Martin Brody auf die Schließung des Strands. Ist natürlich schwierig, gibt es einen Interessenkonflikt, weil die Stadtverwaltung sagt, Leute, bald ist hier Unabhängigkeitstag, 4. Juli steht vor der Tür und wir machen doch so viel Geld mit Tourismus in der Badesaison, der Strand muss offen bleiben, egal. Mhm. Und man kann sich denken, es wird noch jemand getötet und die ganze Geschichte erlangt immer mehr größeres Aufsehen. Man berät sich, was soll man denn nur tun? Man trifft sich zur Krisensitzung in der Stadthalle und Brody sagt nochmal, Leute, ne, Strand immer noch zu, Message ist die gleiche, die Leute wissen nicht, man weiß, sollen sie tun, aber einer tut sich hervor, nämlich der Haijäger Quint und sagt, Leute, ich kenne mich aus, ich bin Badass, gib mir $10,000 und ich mach den Hai kalt. So, und aber man weiß immer noch nicht und man sagt so, naja, aber irgendwie nee und ich weiß nicht und bin
Baden
so.
Ist auch cool.
Und Baden ist halt auch saugeil einfach, gerade im Sommer, wissen wir alle.
Wir werden gleich baden und nicht später.
Ja. Man ist sich noch nicht so schlüssig, sagt dann, nee, dem geben wir das Geld nicht, aber wir setzen Kopfgeld aus. So, und dann ziehen einen Haufen Hobbyjäger los und sagen, ja, wir machen jetzt die Haie kalt. Es werden, man tötet auch viele Haie, man meint dann irgendwann den Killerhai gefunden zu haben, aber Brody und der Ozeanologe Hooper heißt er, glaube ich, tatsächlich, sagen sich,
nee, der hat doch eben erst Texas Chainsaw
Massacre gedreht. Der hatte eben auch Texas Chainsaw Massacre. Ja, ganz genau. Und der sagt sich eben, oder sagen sich, das kann nicht sein. Sie gehen der Sache auf die Spur und finden dann Beweise dafür, dass es nicht der Hai sein kann. Was passiert weiter? Ich mach's kurz. Es passiert nochmal was und die Leute denken sich, jetzt reicht's aber wirklich. Also jetzt, so geht's aber nicht. So. Und daraufhin schließen sich eben Polizeichef Brody, Quint und Hooper zusammen, um dem Hai auf die Schliche zu kommen und ihn zu stellen und zu erlegen. Tja, eine wilde Wahnsinnsfahrt beginnt an der Küste von Amity. Ja, wie hat euch das gefallen, Leute? Was sagt ihr? Klassiker oder nur ein Film mit Fischen?
Also um gleich wieder aufzugreifen, was ich eben gesagt habe, super witzig. Hätte ich nicht gedacht, hatte ich so auch nicht in Erinnerung. Wirklich Hammer One-Liner drin. Einfach. Ja. Und das macht schon mal viel wett. Und der Film, auf jeden Fall ein Klassiker, wirklich eigentlich durchweg. Und sehr, man kann so sehr viele schöne Sachen erkennen, die einfach wirklich clever gelöst sind. Schon allein so von diesem Anfang, dass du sofort so ein bisschen die Politik mit drin hast, dass natürlich die Leute aus dem Dorf sagen, ja, nein, wir brauchen hier die ganzen Leute, die da Geschäfte haben, wir brauchen auf jeden Fall die Touris, scheiß doch mal erstmal drauf, bis mal richtig die Kacke am Dampfen ist.
Ja.
So. Ja. Und das wird aber auch, da wird jetzt auch nicht irgendwie krass der Finger drauf gelegt, sondern das ist da einfach so mit drin und das ist sehr realistisch, dass es eventuell so passieren könnte. Auch schon 75 mittlerweile wäre es wahrscheinlich noch 1000-mal schlimmer.
Ja.
Mhm. Aber das ist schon schön. Und dann, was mir besonders irgendwie aufgefallen ist und was ich richtig cool fand, ist, dass ja so ab der Hälfte des Films dann ja eigentlich, also es sind ja zwei verschiedene Filme. Du hast eigentlich erst so die erste Hälfte hast du dieses so ein bisschen House of Cards da in diesem Dorf. und danach halt die drei abgehalfterten Dudes auf dem Boot.
Ohne Scheiß, ey. So. Ja, drei Ledergesichter.
Und diese zweite, ja. Aber hallo. Und die zweite Hälfte hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und zwar vor allen Dingen aus dem Grund, dass die so drei unterschiedliche Erfahrungen irgendwie haben. Du hast halt einmal den Brody, der halt den Polizeichef, der halt sowieso schon Schiss hat, überhaupt auf dem Wasser zu sein. Ja. So. Und sowieso die ganze Zeit schon am Ausrasten ist, so, der auch irgendwie so ein bisschen das Publikum verkörpert, weil du halt auch die ganze Zeit denkst, fuck, da ist ein riesen Hype, verpisst euch einfach aus dem Wasser, so, geht einfach nie wieder baden, ist doch nicht so schlimm. Ja. So. Und dann hast du halt diesen Ozeanologen, der so ein bisschen Haie ganz geil findet und so ein bisschen Schiss hat, aber es geht so, und der dann halt irgendwann zu einem Punkt kommt, wo er feststellt, okay, fuck, dieses Ding ist irgendwie fucking riesig, das ist auch zu viel für mich. Und dann hast du aber trotzdem immer noch diesen Captain, der halt da sitzt und sagt, ach kommt Jungs, scheiß doch drauf, komm, wir machen den Hai kaputt, alles easy. Ja. Und dann, da scheißt man sich als Publikum echt schon in die Hose, weil sich das echt alles so zusammenzieht, wie ein Fischernetz vielleicht.
Oh.
Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo dieser Kapitän dasteht und man in seinen Augen sieht, okay, fuck, ich habe das alles unterschätzt, dieses Ding ist gigantisch, wir sind alle am Arsch. Und das funktioniert so gut, diese drei Stufen. Und jedes Mal denkst du als Publikum halt so, oh Gott, jetzt geht's richtig los, oh Gott, jetzt geht's richtig los. Da macht der Film viel richtig. Und es ist halt super schade, dass zu dem Zeitpunkt halt die Special Effects noch nicht so weit waren. Dieser Hai sieht halt einfach super scheiße aus. Das ist halt leider sehr schade.
Alles Animatronics. auf und zu, mehr geht nicht.
Ja, der Hai ist schon echt schäbig, aber gut, der ist auch irgendwie, die haben ja drei verschiedene gebaut, der ist auch nur kaputt gegangen, einfach die ganze Zeit. Sie hatten nicht in Betracht gezogen, dass sie das vielleicht wasserdicht alles machen müssen, die ganze Elektronik. Ständig, ist ja auch egal. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn man dann, gerade bei Jaws, da ist ja jedes Detail bekannt über den Dreh und der erste Film, der auf dem Wasser gedreht wurde und hier und da und die alles neu und alle Special Effects wurden neu erfunden. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil irgendwie auch darüber, wenn man das halt alles liest, weil das ist noch so eine andere Ära. Und aber auch, wenn man so über diesen kulturellen Impact dann liest, den dieser Film hatte. Also, Leute werden ohnmächtig im Kino. Der Strandtourismus geht zurück. Ja. Die Haijagd nimmt zu im echten Leben.
Wahnsinn,
das sind keine schönen Sachen, aber auf eine Weise ist das so charmant oder so ein geiler Aspekt des Kinos an sich, dass ich schon jetzt vermisse in der Neuzeit. Ich wäre auch gerne mal so dabei gewesen als Kind oder so, wo was total Bahnbrechendes passiert ist im Kino. Und die Leute, 30 Jahre später, oder hält man sich noch drüber. So, was kann ich sagen? So, weiß ich nicht. Wir mussten uns damals immer so hässliche Brillen aufsetzen, als wir ins Kino gegangen sind. Das Bild war dunkel und verschwommen. Alle hatten Kopfschmerzen. Puh, zum Glück hat das nicht lange gehalten. So, das werde ich wahrscheinlich sagen.
Ich meine, das ist so ein bisschen natürlich symptomatisch, Malte, was du sagst. Die Gesellschaft interessiert es nicht mehr. Das ist ja das, was Texas Chainsaw Massacre vermitteln wollte. Ne? Wir sind einfach alle verroht. Ist alles egal. Da draußen kämpfen Superhelden, zerstören die Welt und keiner macht was. Ne? Ist ja so. Wir kaufen die Comics doch alle. So, sind wir doch ehrlich. Ja, ich finde es... ich finde den Film super. Ich mag den richtig gerne. Ich habe den auch jetzt erst zum zweiten Mal geschaut und kann den, glaube ich, immer wieder gucken. Also ich finde das total geil und auch gerade die zweite Hälfte. Und was, finde ich, so ein Steven Spielberg-Ding ist, der schafft es immer, so eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. Wie sagt man ja, immersiv. Also das fesselt dich einfach direkt. Ich bin da sofort in so einem geilen Abenteuer drin, obwohl das Setting ja eigentlich super banal ist. Da gibt irgendwo einen großen Fisch im Wasser, der gefährlich ist und Menschen isst. Spielt halt aber auch mit so geilen, bekannten Ängsten eigentlich auch so, ne? So Angst vor Wasser oder so, und auch vor der Tiefe. Oder eben, gibt ja auch Menschen, die sagen so, ich schwimme nicht gerne im See oder sowas oder was weiß ich, oder generell, weil ich kann nicht nach unten gucken. So, ich weiß nicht, was da ist. Und das ist ja auch, gerade in diesem Film, das ist ja auch super unangenehm. Also, und ich finde, das nimmt man auch irgendwie so auf und man kann das alles so gut nachvollziehen. Und, dieses Dreiergespann aus diesen Herren, da wirklich diese Skatrunde da, finde ich, ist halt auch einfach geil. Ich finde, die Dialoge sind schön geschrieben, die Charaktere irgendwie toll gezeichnet und ich mag dann auch so diese eine Szene, als dann irgendwie der Haijäger da seinen Seemannsgarn oder gut, es ist kein Seemannsgarn, weil es ist ja eine wahre Geschichte, die er da aus seinem Leben erzählt. Da ist man dann auch wirklich, also da hört man dann auch gebannt zu, oder ich habe das zumindest gemacht. Und das schafft halt jetzt irgendwie Texas Chainsaw Massacre nicht unbedingt, so weiß ich nicht. Da denke ich, da gucke ich ja auf die Uhr, mal gucken, wann das Ledergesicht wieder um die Ecke guckt. So,
Bei Texas Chainsaw Massacre ist es halt auch einfach so, dass nach ungefähr 40 Minuten sich niemand mehr unterhält.
Ja,
so,
also, ja, ja. Stimmt. Und
es wird ja nur noch mit sehr lauten Schreien kommuniziert. Ja. Nee, aber was den Film hier so stark macht, ist ja nicht der Hai, sondern eben die Menschen. Und die Charakterisierung ist genial. Und deswegen, ihr habt beide die zweite Hälfte angesprochen. Ich finde die erste Hälfte so geil auch, muss ich sagen.
Also wie halt also die erste Hälfte.
Aber die Zeit eben an diesem Strand. Und es ist ja auch, warum der Film auch ja die Zeit viel besser überdauert als zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre, ist eben, weil dieses Problem ja auch universell anwendbar ist. Es ist einfach nur, wir haben hier etwas Unbekanntes, Böses, das stellt ein Problem für uns dar, wie lösen wir das als Gesellschaft? Und die ganzen Leute verkörpern ja andere Herangehensweisen.
Ja.
Einmal hast du natürlich, gut, das habe ich uns natürlich auch angelesen, dass das ja mit Watergate noch so ist, dass natürlich der Politiker, also der Bürgermeister, der macht halt nur Kack, ne? Also der enttäuscht halt seine Bürger, indem er halt sagt, ja, die Strände bleiben auf jeden Fall offen, wir brauchen Geld, ihr könnt euch ficken. Und aber dann ja hast du natürlich den Polizeichef, der das Publikum verkörpern soll, der eben, ja, so auch ja, halt den einfachen Mann eben dann verkörpert und ja, so die Sicherheit aller eben in Betracht zieht, dann hast du eben diesen geilen, einfach diesen Oldschool-Hai-Jäger, einfach so, und der dann sagt, ja, ich mach das selber. Komm, wir machen den lang so, wir machen den einfach kalt, dann hast du halt den Typ, ja, aber hier, die Wissenschaft, die kann uns doch vielleicht auch helfen. Und das kannst du, glaube ich, heute immer noch so eine Geschichte drehen mit diesen Charakteren und ja auch den Hai ersetzen mit, weiß ich nicht, der Flüchtlingskrise, und du kannst wahrscheinlich einen guten Film damit machen.
Ja, ich finde das ganz gut. Ich meine, was ein bisschen schade ist, ist vielleicht, dass der Bürgermeister so offensichtlich Kacke ist. Einfach, man mag den einfach nicht. Und man denkt so, nee, ich glaube, also jetzt auch fallunabhängig, alle Entscheidungen, die du triffst, sind, glaube ich, nicht gut. Und es dreht sich wahrscheinlich immer um Geld. Weil an sich hätte man das vielleicht noch, die Fronten vielleicht noch ein bisschen unklarer ziehen können. Aber gut, man braucht wahrscheinlich diesen Gegenspieler, weil man könnte natürlich auch sagen, Roy Scheider ist einfach ein Typ mit einem viel zu krassen so Beschützerinstinkt, der halt sofort, weil ich meine, es sagt ja keiner, du musst nicht den Strand sofort zumachen. So, also ich meine, weiß ich nicht. Nee, musst du halt wirklich nicht. Aber es ist natürlich unglaublich unsympathisch, wenn jemand sagt, ja, nee, aber es ist jetzt Badesaison. So, das ist halt
ja, gut, aber ich meine, ich glaube, das liegt dann wahrscheinlich auch einfach daran, dass die Leute, die den Film geschrieben haben, halt eh wissen, der Bürgermeister kommt eh nicht mit aufs Boot. So.
Ja, klar.
Und der ist dann eh vergessen. So. Stimmt schon. Ja. Aber ja, diese erste Hälfte, ich mag die auch sehr gerne. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und da kommt ja vor allen Dingen die Haupt- oder der Großteil von diesen so komödiantischen Aspekten rein. Also da ist ja wirklich teilweise so, ja, fast schon Slapstick irgendwie mit drin. Dass irgendwie der eine ist am Telefon und will also auf den anderen aufmerksam machen und wirft einen Stein gegen das Fenster und der guckt dann und winkt halt, anstatt zu kommen. Ja. So, kann ich herrlich drüber lachen, erstens.
Ja. Ja.
Und es ist aber gleichzeitig so, lullt einen der Film da so in eine falsche Sicherheit. Das ist so ein bisschen so ein Das Leben ist schön Manöver, wo ja auch so die erste Hälfte Filme des die erste Hälfte des Films halt einfach super witzig und sympathisch ist, und dadurch zieht dann halt die zweite Hälfte wesentlich mehr.
Ja.
Und was du gesagt hast, das ist hier wirklich gut gemacht.
Das stimmt. Und ich finde, was du auch gesagt hast heute, das ist auch echt eine super, also smart geschrieben einfach, ne? Dass du halt wirklich dass du dich ja auch wirklich auf der sicheren Seite wähnst, weil dieser erfahrene Jäger da ist, ne? Und aber wirklich ab dem Punkt, und du da auch als Zuschauer denkst du dir, na gut, er kennt sich aus. Und aber als er dann halt sagt so, shit. So, das finde ich ganz geil, weil du dann nochmal ins kalte Wasser geschmissen wirst. Es ist eh schon alles unangenehm, und dann ist es halt, das finde ich total clever gemacht irgendwie. Und da muss man den Film, und wenn man den dann auch noch in seiner Zeit sieht, und mittlerweile kennt man vielleicht so ein Szenario schon, aber das ist einfach saugut, so.
Ja. Man merkt auch einfach, dass hier Experten am Werk sind. Ja. Also was Spielberg auch visuell immer wieder für Akzente setzt, das ist einfach, dass der Film ist wirklich also mit sehr fähiger Hand gefilmt und geformt. Das muss man einfach so sagen. Also so die kleinen Details, dann weiß ich nicht, dann gibt's so diesen Flipper, der irgendwie High Attack heißt, und da wird einfach mal so, der so beiläufig im Hintergrund einfach steht, so ein Flippergerät oder auch so viele andere Sachen. Die Kamera ist wirklich genial, auch die Kamerafahrten, die vom Wasser, von der Wasseroberfläche aus gefilmt wurden, das haben sie ja auch irgendwie erfunden, dass sie dann so eine Art Steadicam-mäßig dann sich nicht mit den Wellen bewegt, die Kamera. Das ist ein super cooler Effekt, generell die Winkel auch vom Mast runter und so. Ja. Super viele, super geile Bilder drin. Und es ist natürlich auch, ja, der Film, also ist so dialoglastig, das kennt man aus dem Horrorgenre gar nicht. Deswegen ist es ja auch kein klassischer Horrorfilm, ist mehr so, für mich mehr so ein Abenteuerfilm. mit so ein paar Horrorelementen eben. Aber da nimmt sich der Film dann trotzdem nicht zurück. Also dann spritzt auch, dann gibt's auch wirklich Blutlachen und dann und abgetrennte Arme. Und da wird sich dann eben auch nicht angebiedert an vielleicht ein Sonntags-Blockbuster-Publikum, sondern da geht's dann auch richtig zur Sache. Und der Film nimmt sich einfach in jedem Aspekt sehr ernst und setzt es einfach super gut um.
Ja. Und sehr krass fand ich auf jeden Fall auch, dass der Film halt original einfach einen Jumpscare drin hat. Und der also mich auch krass erwischt hat, einfach. Also da habe ich mich richtig fucking erschrocken, einfach. Ja, also ist ja eh egal bei Klassikern mit Spoilern, aber in der Szene, wo sie da dieses Wrack untersuchen und dann da halt dieser Kopf von diesem einen Typen da aus dieser aus diesem Fenster rauskommt, ey, ohne Scheiß. Nö.
Das ist das ein Lebensjahr weniger. Das macht die Pumpe nicht lang. Ja, das stimmt.
Ja, es ist einfach so ein Film, der auch einfach trotz, was heißt trotz, oder einfach, der hat eine Länge von knapp über 2 Stunden, aber das Pacing ist einfach komplett richtig, komplett genial. Also wie sich das immer weiter aufbaut, ist herrlich. Und dass er dann auch diesen Break drin hat und sagt, ab jetzt sind es nur noch die 3 von der Tankstelle, halt auf ihrem kleinen Kutter, jetzt total geht's auf Haijagd.
Total und gut, dann, auch damit aufzuhören, dass man nicht wieder zurückkommt in die Community.
Genau, oder das wäre so scheiße gewesen. Ja.
Ja.
Und dann fährt der Film nochmal runter, sobald sie dann mit diesem Boot dann eben aufs Meer fahren und baut sich nochmal auf quasi von da an. Und das ist einfach... Das ist auch ein Risiko, glaube ich. Ich glaube, damit kann man Leute auch verschrecken. Und auch ich habe teilweise gedacht, na, was machen die Leute im Dorf eigentlich oder am Strand? Das würde mich auch mal wieder interessieren. Aber da wird nicht hin und her geschnitten, sondern da wird sich komplett darauf verlassen, dass das, was wir hier machen, ist einfach genau richtig und ist es auch. Und also Spielberg erzählt hier vor allem einfach auch eine super Geschichte, muss man sagen, die absolut sehenswert ist, die sich nicht reduzieren lässt auf ein Hai, sondern die einfach auch sehr menschlich ist mit sehr geilen Charakteren. Deswegen absoluter Klassiker.
Ja, definitiv.
Es gibt natürlich eine Szene, in der das Steuerrad vom Boot nicht nach links geht und dann in der übernächsten Szene fahren sie einfach nach links, aber ohne es repariert zu haben. Es macht auch nichts. Ja. Ich sehe sowas natürlich, aber ist vergeben und vergessen.
Ja, also wir geben ja keine Punkte, wie gesagt, aber von mir gibt es da eine ganz klare Empfehlung. Ich finde, den kann man richtig gut gucken und sollte man vielleicht auch und eben ist auch noch was für Leute mit ein bisschen schwächerem Magen, zu denen ich mich zähle.
Ja. Nein. Ich finde es auch gut, dass wir keine Punkte vergeben. Ich gebe 9 von 10 Haien.
Ja, dann an alle, also der Film wurde ja zu Tode analysiert, diskutiert. Wir sind jetzt nicht, aber auch absichtlich nicht mega in die Tiefe gegangen. Wir wollten einfach nochmal so unsere Eindrücke mal erzählen, das würde auch den Cast sprengen, aber wenn ihr vielleicht absolute Hai-Experte seid, Jaws-Experte, dann schreibt uns und sagt uns, was wir auf jeden Fall noch hätten erwähnen sollen, wenn wir klüger wären, aber sind wir nicht, an podcast@drpeng.de. Wir beschließen diesen Halloween-Cast mit einer kleinen Abschlussrunde. Wir haben viel über Movies getalkt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Raptors-Runde drüber reden. Ja, passt ja auch gut zum Horrorcast. Max hatte schon kurz erwähnt, ich habe Mindhunter, die neue Netflix-Serie, durchgesuchtet. 10 Folgen Mindhunter, The Story of America's First Spying. Nee, die Geschichte der Abteilung.
Ich dachte gerade echt kurz.
Ja, das ist ein ganz alter Insider-Gag, ist aber egal. Nee, es geht um quasi die Abteilung für so kriminelle Verhaltensforschung, so Criminal Profiling auch im FBI, als das auch noch damals absolut eine Neuheit war. Ende 70er, 77, glaube ich, spielt die Serie. Und dass man sich einfach gedacht hat, die Leute, die einfach andere Leute umbringen, vielleicht sollten wir uns mit dem mal unterhalten, um sie zu verstehen, um dann andere Leute davon abzuhalten, Leute umzubringen. Das war damals revolutionär. Die Leute haben gesagt, nee, ist nicht unser Job, uns mit denen zu unterhalten. Wir müssen die einfach versuchen, ihnen auf den Todesstuhl quasi zu bringen, ihnen die Todesstrafe zu verpassen. Wir müssen sie einbuchten und nicht mit ihnen quatschen. Was seid ihr für Idioten? Aber ja, die beiden Agenten, um die es da geht, die haben sich durchgesetzt und haben das so ein bisschen begründet. Das ist, ja, einerseits so eine Crime-Serie, die einem Schema folgt, das man kennt. Andererseits ist sie viel besser, weil sie sich viel mehr Zeit nimmt, weil auch mal so ein Fall dann auch mal 3-4 Episoden geht und nicht irgendwie jede Folge ein Fall gelöst wird. Es geht eh gar nicht nur um Fälle lösen, sondern eben auch um dieses Historische dann noch aufzubauen, wie das überhaupt alles damals entstanden ist. Und was die Serie besser macht als jede andere aus dem Genre, ist Charakterentwicklung. Denn die Charakterentwicklung, die unsere beiden Agenten durchleben in diesen 10 Folgen, ist phänomenal. Also das hat man so gut selten gesehen. Mindhunter brauchst du 2-3 Folgen, um so ein bisschen den Rhythmus zu finden. Nach dem Pilot war ich so ein bisschen abgeschreckt, weil die Dialoge mega holzig waren. Also mega schlecht geschrieben und man denkt sich so, oh Gott, was sind hier für Amateure am Werk? Obwohl es David Fincher ist, der da hinter der Kamera steht. Komisch, aber dann die Serie findet absolut ihren Groove und dann geht's ab. We Schwein, das kann ich nur sagen. die Serie ist der Oberknaller, sollten alle gucken. Ist perfekte Binge-Serie auch, wer vielleicht jetzt was Neues braucht, obwohl die 10. Staffel Walking Dead oder so, weiß nicht, 12.
Ja, ja, ich glaube auch. Ist ja auch raus.
100. Folge, glaube ich, letztens. Aber gut, ja, wer das nicht mag, der kann mal Mindhunter gucken, weil die Serie, die ist absolut lohnenswert.
Ich fand's auch nicht schlecht. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Ziemlich gut. Überraschend. Also, weil ich auch länger nicht mehr so richtig. Also, gut, jetzt hatte ich Bloodline geguckt. Aber irgendwie kann ich gerade wieder so ein bisschen mit Serien. Ich weiß nicht warum, aber es geht gerade so wieder. Fand ich auch ganz schön. Ich habe aber sonst kein jetzt wirkliches Highlight, muss ich sagen. Ich würde mich da jetzt empfehlen, sage ich mal.
Ja, ich habe. Ja, was heißt Highlight? Ich habe heute. Also, wir nehmen jetzt gerade
an. Ah, doch, ich muss eine Ankündigung machen. Aber mach du erstmal dein Highlight.
Ja, das kannst du ja machen. Ja. Heute ist Mittwoch, nee, Donnerstag. Ich habe heute, jetzt am Donnerstag, den 26.10. TAF geguckt.
Oh,
Nicht von ungefähr, sondern wir haben mit denen letzte Woche für Worst of Chef Koch ein Segment aufgenommen. Richtig. Und uns wurde mitgeteilt, das käme heute, kam es aber nicht, es kommt morgen, was dazu führte, dass ich eine Stunde lang gottverdammtes TAF geguckt habe, mit Werbeunterbrechungen und allem, und es ist wirklich die schäbigste Sendung, ganz ehrlich. Also worum ging's? Ist Elias Mbarek arrogant, war eine Frage, die gelöst wurde, und kann er Akkordeon spielen?
Würde sagen, dann erstes irgendwie Jahr, zweites Nein.
Ja, der Typ von irgendein Finne, der bei The Voice irgendein Juror ist, hat jetzt da schon, macht zum 4. Mal mit, hat bis jetzt noch nie gewonnen. Irgendwie das war eine Story. Dann kam ein kurzes so Spotlight über einen Balkon von einem Hotel in Rio de Janeiro, wo schon manchmal Promis sich haben leicht bekleidet ablichten lassen. Also es ist wirklich ein Sammelsurium an Beschissenheit. Ja. Und ich freue mich sehr, dass wir da morgen laufen werden. Also wenn ihr den Cast hört da draußen, dann ist es schon vorbei. Dann wird es am Freitag gewesen sein. Finde ich absolut herrlich. Also ich wirklich, ich habe das mit einem Kumpel von mir, mit David, angeguckt und es ist wirklich, man guckt sich alle 2 Minuten an und fragt sich, warum um alles in der Welt gucken Leute noch Fernsehen? So, ja, weil es ist unerträglich. Es ist einfach unerträglich.
Ja, also gerade diese Art Formate, die verstehe ich gar nicht, ne? Also das ist, ist mir völlig, völlig fremd. Also weiß ich nicht. Nee, dann lieber Baris Ferraris, ist mir jetzt diese Woche wieder eingefallen.
Wollte ich sagen,
Lange nicht geguckt, ist wahrscheinlich 9 Monate oder so, gut und gerne. Ist jetzt mal wieder Zeit. Ich habe neulich eine YouTube-Notification bekommen, Baris Ferraris, Alfred schockiert. Da muss ich der Sache, werde ich jetzt mal am Wochenende, glaube ich, auf den Grund gehen. Ansonsten eine Ankündigung von mir. Montagabend gibt es ein Konzert. Ich spiele ja für meine Schwester Gitarre, für ihr Projekt.
Das ist der 30.10.
Das ist der 30.10. Nächsten Tag ist frei, deswegen könnt da schön zum Konzert kommen. Das ist in der Philharmonie. Da ist gerade so eine Reihe, deren Namen ich vergessen habe. Da gibt es vorher ein klassisches Segment und danach ist dann im Foyer der Philharmonie ist dann ein bisschen zeitgenössische Musik und da kommt dann die geile Mucke von meiner Schwester, das Projekt, das Anna VR, Anna VR geschrieben, zieht euch das mal rein und kommt vorbei. Ihr könnt auch separat nur zu dem Konzert kommen, meine ich, für einen 10er. Gästeliste gibt's nicht mehr, braucht ihr gar nicht anschreiben, auch keine auch keine Penisfotos, ich krieg die nicht, ist einfach nicht, geht nicht, tut mir leid, sind mir die Hände gebunden. Kommt da vorbei, können wir noch irgendwie schnacken, wenn ihr Bock habt. Das war's.
Ja, nice. Ja. Das war's dann auch mit diesem Cast, der 3. Halloween-Special-Cast. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann geht das auf Facebook. Da heißen wir Pencast, Twitter @ Der Pencast könnt ihr uns antweeten, retweeten, ihr könnt liken, ihr könnt machen, was ihr wollt. So Herzchen gibt es, glaube ich, auch. Ich kenne mich da nicht aus, ich bin selber kein Twitterer, insofern weiß ich das nicht. Ja. Wenn ihr uns Geld geben wollt, patreon.com/derpencast oder steadyhq.com/pencast sind beides, ja, virtuelle Geldbörsen, die ihr befüllen dürft, wenn ihr möchtet. Wir machen die dann leer, einmal im Monat leeren wir die aus, damit genug Platz ist für neue Scheine. Und ansonsten natürlich einfach die gute alte E-Mail podcast@drpenk.de. Vater. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir besprechen höchstwahrscheinlich Tor 3. Ich muss noch eine Sache kurz erzählen. Bitte.
Und zwar, worum es auch bei TAF, ich glaube, ich muss das jetzt echt öfter gucken. Ja, mach mal. Es ging darum, dass zu Halloween in Hamm, ja, also in dem Ort Hamm, da gibt's irgend so einen Typen, der alle 2 Jahre sein Haus in irgendein Grusellabyrinth verwandelt. Und dann können die Leute dahin, Eintritt frei, um Spende ist gebeten und sich da durchgruseln durch dieses Haus. Und es ging aber nicht nur darum, dass dieser Typ das macht, sondern wir sind immer noch in Deutschland. Natürlich, dass die Anwohner das gar nicht so toll finden. Und dann haben sie echt irgendeinen alten grauen Hansel da aus seiner Wohnung gescheucht vor die Kamera gestellt, der dann gesagt hat, ja, naja, die machen hier 3 Wochen lang Lärm, andere wollen auch ihre Ruhe haben. Und dann stand er später nochmal so da und zeigt auf so eine kleine Mauer, die einfach so am Straßenrand ist und meinte halt so verwegen, und das ist das Deutscheste, was ich je gesehen habe, ja. Meinte so verwegen, naja, die kommen hier dann alle hin und setzen sich zum Beispiel da rauf. Und spätestens seit diesem Beitrag habe ich das Bedürfnis, einfach irgendwann mal nach Hamm zu fahren und da so richtig Party zu machen und mich auf diese scheiß Mauer zu setzen.
Ohne Scheiß, direkt drauf kacken.
Entschuldigung, okay. Muss ich jetzt noch kurz loswerden.
Schöne Geschichte. Das passt schon. Ich fange dann nochmal von vorne an mit der Abmoderation. Ja. Ihr findet uns auf. Nein, wir hören uns wieder nächste Woche. Wir besprechen höchstwahrscheinlich Tor 3. Da freue ich mich sehr drauf. Und bis dahin.
Das ist der Zaunkinder, glaube ich.
Sage ich. Willst du noch was sagen, oder?
Nur einen Witz gemacht, das wird immer nur erlaubt sein.
Thor, Odins Sohn.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.